Sie hören den Kurier.
Neues Jahr, ein neues Glück. So heißt es zumindest immer. Doch auch wenn wir nun eine neue Zahl vorne im Kalender stehen haben, viel mehr hat sich dann leider doch nicht geändert. Eigentlich hätte ja bald ein Ende des Lockdowns in Sicht sein sollen. Zumindest für all jene, die sich freitesten lassen. Warum das nun doch nicht so ist und wie es denn stattdessen weitergeht, hört ihr gleich. Und ich spreche heute mit Andreas Herzog, dem Generalsekretär des Verband der pharmazeutischen Industrie Österreich. In unserem Gespräch geht es um den Corona-Impfstoffboom. Wie es eigentlich sein kann, dass so schnell so viele Impfprojekte starten konnten und ob wir in diesem Jahr noch mit einem Corona-Medikament rechnen können. Mein Name ist Caroline Bartosch, ihr hört den Daily-Podcast des Kurier und außer den Corona-Themen gibt's heute auch noch eine neue Glanzleistung von Donald Trump. 18. Jänner. Dieses Datum war für viele von uns ein kleiner Lichtblick. Denn ab da hätte der dritte harte Lockdown enden sollen. Also zumindest für jene von uns, die sich mittels negativem Corona-Test freigetestet haben. Klar ist nun, das wird nichts. Ein Grund dafür die geschlossene Blockade der Opposition. Denn nach der FPÖ stellen am Sonntag auch SPÖ und NEOS klar, dass diese das Vorhaben der Regierung im Bundesrat blockieren wollen. Aus Sicht der SPÖ-Bundesvorsitzenden Pamela Rendi-Wagner mache das Freitesten bei der derzeitigen Lage keinen Sinn.
Also wenn die Neuinfektionen bis Ende nächster Woche nicht stabil unter 1000 pro Tag sind, brauchen wir über Lockerungen erst gar nicht zu diskutieren. Lockerungen im Sinne von indirekten Testverpflichtungen, wie die Bundesregierung es jetzt diskutiert und angekündigt hat.
Aufgrund der fehlenden Zustimmung der Opposition zum Freitesten dauert der Lockdown also für alle bis 24. Jänner. Handel, Gastronomie und Hotellerie bleiben ebenfalls bis dahin zu. Die Schulen sind von dem verlängerten Lockdown jedoch nicht betroffen. Das stellt Bildungsminister Heinz Fassmann im heutigen Ö1 Mittagsjournal klar.
Ich muss vielleicht grundsätzlich sagen, dass die Verlängerung dieser Lockdown-Regelung die Schule nicht umfasst hat. Das betrifft die Ausgangsregelung, das betrifft den Handel, das betrifft persönliche Dienstleistungen. Schule ist aber explizit nicht in dieser Notmaßnahmenverordnung, die heute verlängert wurde, enthalten. Daher gilt für die Schule klarerweise das, was derzeit gültige Gesetzeslage ist. Und die sieht vor, am 7. Jänner ist Schulbeginn über Distance Learning und am 18. Jänner ist Präsenzlehre für alle Schulen. Das ist gültige Gesetzeslage, davon müssen wir ausgehen.
Doch wie es für alle nach dem 24. Jänner weitergeht, lässt Anschober in seinem heutigen Pressestatement erstmal offen.
Wissen Sie, wir haben heute eine Klärung in dem Bereich gekriegt. Wir haben ganz konkrete Ziele definiert. Wir werden uns auch mit den europäischen Ländern jetzt sehr intensiv abstimmen, weil es ja auch darum geht, wie gehen wir mit dieser Mutation um, wo wir wissen, dass sie mittlerweile weltweit unterwegs ist. Natürlich ein ganz großes Thema ist für die gesamthafte Weitereinschätzung. Also jetzt einmal Schritt für Schritt und keine Blanko-Aussagen für die nächsten Monate, das ist in der Situation etwas verfrüht.
Aktuell wurden bei uns übrigens 4 Fälle der britischen Mutation und 1 Fall der südafrikanischen Mutation festgestellt. Falls ihr mehr über die mutierte Corona-Variante aus Großbritannien erfahren wollt, dann klickt euch doch in unsere vergangene Podcast-Folge »Wie gefährlich ist das mutierte Virus?« rein. Alle Episoden findet ihr auf kurier.at/daily. Aber auch wenn das Freitesten nun keine Option mehr ist, die geplanten Massentests finden dennoch statt. In den meisten Bundesländern ist der Start für den 15. Jänner geplant. In Wien und Salzburg kann man sich schon früher testen lassen. Alle Termine und Anmeldungen findet ihr auf dem Online-Portal Österreich testet. Die große Hoffnung von uns allen, dass es dank der Impfung die Frage, ob Lockdown oder kein Lockdown, Freitesten oder nicht Freitesten, bald gar nicht mehr braucht. Seit 27. Dezember läuft ja auch in Österreich die Impfung mit dem Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer. Doch noch zahlreiche andere Impfstoffe werden gerade entwickelt oder warten nur mehr auf die Zulassung. Viele von uns fragen sich jetzt natürlich, wie ist es möglich, dass so viele Impfstoffe so schnell entwickelt wurden? Und wie schaut es eigentlich bei der Entwicklung der Medikamente aus? Können wir vielleicht sogar noch dieses Jahr mit einem Corona-Medikament rechnen? Um diese Fragen für euch zu klären, habe ich jetzt den Generalsekretär des Verband der Pharmazeutischen Industrie Österreich, Andreas Herzog, am Telefon. Herr Herzog, die Corona-Impfstoffe haben in den letzten Monaten ja einen regelrechten Boom erfahren. Die Weltgesundheitsbehörde zählt mit Stand 29.12. 232 laufende Impfstoffprojekte. Das erste Mal bekannt wurde ein Corona-Fall etwa vor einem Jahr. Wie ist eine so große Anzahl an laufenden Impfstoffprojekten überhaupt so schnell möglich gewesen?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, mit Ihnen mich in Ihrem Rahmen des Kurier-Podcasts ein bisschen über das Thema Impfstoffe, Impfstoffentwicklung und wo stehen wir austauschen zu dürfen.
Sehr gerne.
Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich etwas sehr Außergewöhnliches, was hier in den letzten, ja, ich sage jetzt einmal 10 Monaten passiert ist. Wie ist das passiert? Das ist zum ersten Mal passiert, weil uns in der pharmazeutischen Industrie schon sehr früh, nämlich Dezember, Jänner, klar geworden ist, aufgrund der Meldungen, die wir aus China erhalten haben, dass das etwas ganz Großes ist und dass das in Richtung Pandemie geht und dass das in Richtung substanzieller Gefährdung der Menschheit geht. Das war uns relativ schnell klar. Es war uns allerdings auch relativ schnell klar, dass hier die pharmazeutische Industrie extrem gefordert ist, Antworten zu finden. Es war allerdings auch klar, dass es hier sich um eine globale Pandemie handelt. Wir haben das Wort Pandemie in unseren internen Besprechungen bereits im Dezember in den Mund genommen, noch lange bevor es die WHO als solche erklärt hat. Auch klar war relativ frühzeitig, dass das eine Weiterentwicklung eines SARS-Virus ist, also eines Virus, das den wir in unseren Labors bereits seit 10 bis 15 Jahren kennen. Mhm. Also der Virusstamm war jetzt nichts wirklich Neues für unsere Wissenschaftler. Wir konnten daher relativ schnell das Genom sequenzieren, das war so im Februar. Und es war auch relativ schnell klar, dass hier die üblichen Mechanismen von Unternehmungen, die alle im Wettbewerb zueinander stehen, nicht funktionieren werden, weil die Welt eine andere Erwartungshaltung an uns hat. Daher haben sich die relevanten pharmazeutischen Unternehmungen, die hier in der Impfstoffentwicklung, ich spreche jetzt ausschließlich nur von der Impfstoffentwicklung, nicht von der therapeutischen Entwicklung, von der Impfstoffentwicklung, die hier Forschungsaktivitäten haben, die hier Kompetenz haben, sich zusammengeschlossen und haben sehr schnell die Untersuchungsergebnisse und die Sequenzierung dieses Genoms untereinander geteilt. Das heißt, es war bereits im Februar klar, was ist das für ein Viech? Und es wurden schon die ersten Gedanken gewälzt, wie können wir diesem Viech beikommen? Mhm. Und das Gute war, wir haben alle nicht von null angefangen. Wir konnten Erkenntnisse weiterverwenden oder auf Erkenntnisse aufbauen, die wir schon vor 10, 15 Jahren gewonnen haben. Und das hat natürlich einen unglaublichen Zeitvorsprung zur Konsequenz gehabt.
Das heißt, eigentlich ging es wahrscheinlich gar nicht so schnell, wie jetzt vielleicht ein Laie von uns meinen möchte, oder? Sondern da ist einfach schon viel mehr Forschung vorangegangen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es war für den Außenstehenden natürlich, ist das Ganze natürlich unglaublich. Und so stolz wir als Industrie sind, dass wir innerhalb von 10 Monaten einen zulassungsreifen Impfstoff auf dem Markt haben oder mehrere zulassungsfähige Impfstoffe auf dem Markt haben, so sehr hat das natürlich auch in der Bevölkerung, bei kritischen Bevölkerungsgruppen zur Irritation geführt, weil wir alle wissen, normalerweise sprechen wir hier von Jahren, eventuell sogar von Jahrzehnten, die Impfstoffentwicklungen üblicherweise benötigen. Deswegen ist für mich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben einerseits konnten sehr stark auf bestehenden Forschungsaktivitäten weiter aufbauen. Also für uns war das kein Kaltstart. Und der zweite Grund ist, es haben die namhaftesten, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Welt, die kompetentesten und fähigsten Unternehmungen, die besten und fähigsten Universitäten dieser Welt zusammengearbeitet, das Ganze noch dazu gepaart mit einem unglaublichen Zufluss an finanziellen Mitteln von privaten Institutionen, wie zum Beispiel der Bill Gates Stiftung, aber auch öffentlichen Institutionen, weil im Februar, März sehr schnell klar war, wir erinnern uns an den Lockdown 1, das ist etwas, was die ganze Welt massiv bedroht. Mhm. Das heißt, es war noch nie zuvor in der Geschichte der pharmazeutischen Industrie, dass alle Unternehmungen derartig zusammengearbeitet haben, dass hier ein unfassbarer Wille da war, dass man die Ergebnisse ausgetauscht hat und wirklich die besten Wissenschaftler auf diesem Globus an der Entwicklung einer Formel für diesen Impfstoff gebaut haben. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist auch ein großer Teil der Erklärung, warum es so schnell gegangen ist.
Okay, wagen wir einen kurzen Ausblick auf das gerade frisch angebrochene Jahr 2021. Wenn es jetzt bereits schon so viele Impfprojekte gibt, die laufen und auch schon den ein und anderen Impfstoff, der zugelassen ist, wird dieses Jahr überhaupt noch viel an neuen Impfstoffen kommen?
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja viele Impfstoffe, viele Unternehmungen haben Impfstoffe. Es sind jetzt über 10, die langsam in Richtung Phase 3 gehen oder in der Phase 3 schon sind, zusätzlich zu den drei ohnehin bekannten. Wir werden wahrscheinlich gleich darauf zu sprechen kommen. Und dazu muss man schon auch sagen, dass ein weiterer Faktor, und mir ist das ganz besonders wichtig, das hervorzustreichen, waren ja auch die frühe Integration der Zulassungsbehörden. Mhm. Sowohl die Europäische Medizinagentur als auch die amerikanische, die FDA, die Food and Drug Administration, haben bereits im Sommer ihre Prozesse adaptiert und sehr viel bürokratische Elemente aus diesen Prozessen herausgenommen. Weil es war schon im Frühsommer klar, die Zulassungsbehörden auf der einen Seite, aber auch die pharmazeutische Industrie auf der anderen Seite, wir werden es nicht zulassen, dass auch nur ein Millimeter Abstrich bei der Sicherheit und der Qualität dieser Prozesse gemacht wird. Was man aber gemacht hat, ist, man hat die Prozesse verschlankt, man hat es den Firmen ermöglicht, dass teilweise Forschungsergebnisse eingemeldet wurden, das hat die EMA gemacht, die Europäische Arzneimittelagentur, dass sie im sogenannten Rolling Review Verfahren, das heißt nichts anderes als dass Unternehmungen Teilergebnisse aus den klinischen Studien bei der EMA bereits einreichen konnten, die EMA parallel dazu bereits die Auswertungen fahren konnte. Also Prozesse, die vorher hintereinander waren, hat man jetzt einfach parallelisiert. Und das ist auch mit ein Grund, warum Pfizer-BioNTech von der EMA als erste auf der gesamten Welt regulär zugelassen wurde. Die FDA hat ja hier nur unter Anführungszeichen eine Notfallszulassung für Pfizer-BioNTech ermöglicht. Und das waren schon Prozesse, wo wir sehr viel gelernt haben und was auch für die Zukunft sicherlich das eine oder andere Mal noch zur Anwendung kommen wird. Zu Ihrer Frage. Ja, wir haben jetzt noch eine Reihe von Impfstoffkandidaten, die jetzt in der Phase 3 sind, die kurz vor Ende der Phase 3 sind, und das ist auch gut und wichtig so. Erstens einmal sind das ja alles verschiedene Impfstofftechnologien, auf denen hier aufgebaut wird. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass je mehr Hersteller hier die Impfstoffe zur Verfügung haben, desto mehr Impfstoffe haben wir global zur Verfügung und desto schneller können wir global dieser Pandemie Herr werden. Daher sehe ich das sehr positiv. Und wir haben jetzt den ersten Start. Pfizer-BioNTech ist der erste Impfstoff, der in Europa zugelassen ist. Wir erwarten für übermorgen eine Meinungsäußerung der EMA über den Impfstoff von Moderna. Mhm. Alles andere als eine Zulassung wäre, glaube ich, sehr überraschend, aber ich will hier der EMA nicht vorgreifen. Und dann wird man sehen, ob wir es im Jänner noch schaffen, dass AstraZeneca ja auch in Richtung Zulassung bei der EMA, und ich spreche jetzt einmal ganz bewusst nur von der EMA, von der europäischen, weil das ist etwas, was uns betrifft, dass wir dann auch Ende Jänner, Anfang Februar in Richtung Zulassung auch bei AstraZeneca schreiten können.
Das heißt, die Hoffnung auf mehrere zugelassene Impfstoffe in Österreich ist groß und die Aussichten sind derzeit ganz gut. Heftig geforscht wird natürlich nicht nur an einer Impfung, sondern auch an einer medikamentösen Behandlung. Wie ist denn da derzeit der Stand?
Die medikamentöse Behandlung ist vor allem in ein bisschen den medialen Hintergrund gerückt. Das allerdings auch zu Unrecht. Ich darf ja auch den Professor Penninger zitieren, der hier nicht ganz zu Unrecht sagt, nicht nur alles auf die Impfung setzen, wir müssen sehr wohl auch auf der medikamentös-therapeutischen Ebene weiterarbeiten. Das hat er natürlich auch gesagt, weil sein Unternehmen, die Aperion, hier an vorderster Front arbeitet mit dem Wirkungsstoff APN01. Das ist ein biotechnologisch hergestelltes humanes Protein. Das soll in Wahrheit verhindern, dass sich diese SARS-CoV-2-Viren in menschliche Zellen einschleusen. Und das hat natürlich gleichzeitig einen entzündungshemmenden und einen lungenödemdämpfenden Effekt. Und gleich beide Funktionen sind natürlich bei der Behandlung von Lungenversagen bei Covid-19 extrem wichtig. Diese therapeutischen, da sind die Studienergebnisse sehr vielversprechend, was wir hören. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig, um die Patientinnen und Patienten, die jetzt in Krankenhäusern und vor allem auf Intensivstationen liegen, auch zusätzlich unterstützend gut behandeln zu können.
Das heißt,
auf der anderen Seite möchte ich, das ist mir auch wichtig, zu sagen, dass natürlich Jahrtausende und Abertausende Patientinnen und Patienten bereits durch Krankenhäuser global mit dieser Erkrankung sozusagen durchgegangen sind und ja alle Forscher und alle Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt die Forschungs- und medizinischen Daten untereinander teilen. Das heißt, man ist jetzt auch, obwohl es jetzt noch nicht das quasi Allheilmittel gibt, die Pille, die man nimmt, und dann ist man wieder gesund, was man sich so vorstellen kann, hat man doch mit, ich sage jetzt einmal, Bordmitteln oder mit bestehenden Therapien ist es schon sehr gut gelungen, deutlich besser als zu Beginn der Pandemie, auch den Heilungsprozess zu beschleunigen.
Aber das heißt, ist damit zu rechnen, dass in diesem Jahr noch Medikamente gegen das Coronavirus kommen werden oder wird das länger dauern?
Ja, also ich denke schon, dass wir dieses Jahr noch das eine oder andere Therapeutikum haben werden. Aber wie gesagt, hier ist die Dringlichkeit zwar da, aber jetzt nicht ganz so brennend wie bei der Impfung. Weil bei der Impfung geht es ja darum, dass Milliarden Leute davor geschützt werden, diesen Virus überhaupt zu bekommen. Beim Therapeutikum geht es also darum, dass die krank sind, möglichst schnell wieder gesunden, tun nichts ohne Nebenwirkungen. Daher ist hier die Dringlichkeit hoch. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch mit normalen Therapien, die wir bei Lungenerkrankungen haben, inzwischen auch schon sehr, 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 sehr weit sind, hier etwas Druck aus der Notwendigkeit rausgenommen wurde. Aber wir gehen davon aus, dass wir heuer noch das ein oder andere Medikament zugelassen bekommen, das uns auch parallel auf Intensivstationen hilft.
Und wird sich da eher um Medikamente handeln für Patienten wirklich nur auf den Intensivstationen, wie Sie es jetzt gerade erwähnt haben? Oder ist auch damit zu rechnen, dass wir Medikamente für den leichten Verlauf bekommen, den ich eher daheim aussitze?
Ja, üblicherweise ist das so, dass bei innovativen Therapien, wir bezeichnen das als ein sogenannten Unmet Need, das heißt also Erkrankungen, die bis jetzt keine Heilungsmöglichkeiten gehabt haben, diese Medikamente zuerst in den Spitalsbereich entwickelt werden, weil sie werden von Spezialisten in Form von relativ aufwendigen Therapien verabreicht und erst dann in den niedergelassenen Bereich sozusagen für die leichten Erkrankungen abgegeben werden. Das heißt, auch hier erwarte ich diese Kaskade zuerst im Krankenhaus. Dort ist auch die Dringlichkeit am höchsten. Es ist die Dringlichkeit immer auf Intensivstationen am höchsten, weil dort geht es um Leben und Tod.
Abschließend noch die Frage, Sie haben jetzt gerade betont, wie wichtig die Impfung Ihrer Meinung nach ist. Wie denken Sie denn persönlich, dass wir die Leute zu einer Impfung bewegen können, die der gerade noch sehr skeptisch gegenüberstehen?
Ja, ich glaube, hier ist die Bundesregierung sehr gefordert und ich vernehme hier auch ein sehr hohes Bewusstsein in dieser Frage, die Bevölkerung zeitnah auch mit Testimonials aufzuklären, teilweise auch durchaus mit gutem Beispiel selber voranzugehen und hier auch der Bevölkerung, die Bevölkerung ganz genau über diesen Impfstoff aufzuklären. Wir als Industrie tun unseren Teil auch im Hintergrund. Wir liefern die Informationen, die Zahlen, Daten, Fakten. Aber was die Impfung betrifft, ist es sehr wohl auch die Aufgabe der Bundesregierung, hier eine ganz massive Überzeugungskampagne, ich würde jetzt sagen, ab Februar, März, wenn es dann in die Breite geht, einzutreten. Weil wir haben einen relevanten Anteil von Leuten, die der Impfung aus genannten Gründen skeptisch gegenüberstehen. Und wenn man innerhalb von 10 Monaten einen zugelassenen Impfstoff auf dem Markt hat, dann muss man dafür höchstes Verständnis aufbringen, dass es Menschen gibt, die das hinterfragen und die sagen, was ist da drinnen in dieser Flüssigkeit, will ich mir das wirklich spritzen lassen? Auch deshalb, weil, und deshalb ist das sehr, sehr ernst zu nehmen. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, aber das wird meines Erachtens der kritische Erfolgsfaktor sein. Wie schnell erreichen wir die Zweidrittelgrenze der Durchimpfungsrate? Und wir brauchen ungefähr 2/3, damit wir die Pandemie nachhaltig in den Griff bekommen.
Alles klar, Herr Herzog. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Interview und Ihnen noch einen schönen restlichen Tag.
Vielen herzlichen Dank und danke für die Möglichkeit. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Nach diesen ganzen Corona-News habe ich jetzt aber, wie anfangs versprochen, noch eine Glanzleistung von noch US-Präsident Donald Trump für euch. Trump ist jetzt nämlich durch einen Telefonmitschnitt ganz schön in Bedrängnis gekommen. Gemäß der Washington Post wollte mit dem Anruf nämlich eine nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses im Staat Georgia erreichen. Dafür hat Trump den für die Durchführung der Wahl verantwortlichen Staatssekretär Brad Raffensperger angerufen und aufgefordert, genügend Stimmen zu finden und das Ergebnis nachzuberechnen.
So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Trump drohte seinem Parteikollegen in dem Gespräch auch, dass dieser ein großes Risiko eingehen würde und sich womöglich einer Straftat schuldig mache, wenn er nicht gegen Wahlbetrug vorgeht. Und wie natürlich zu erwarten war, twitterte Trump auch gleich über sein Telefonat mit Raffensperger. In seinem Tweet bezeichnete er ihn als unwillig und unfähig. Raffensperger twitterte natürlich gleich zurück und schrieb: Respectfully, President Trump, what you're saying is not true. The truth will come out. Damit war's das jetzt aber von mir. Morgen hat meine Kollegin Caroline Ferstl wieder alles Wichtige für euch. Um Ton und Schnitt hat sich auch heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Damit ihr auch im neuen Jahr weiterhin up to date bleibt, abonniert uns doch gleich auf Spotify, Fio oder Apple Podcast. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mein Name ist Caroline Bartosch und passend zu unserem letzten Thema verabschiede ich mich heute mit Falco und seinem Song Amerika. Schönen Abend und hoffentlich bis bald.
Wenn's der nicht war's, wer dann? Wann der Mr. Smith ein Klotzen hat, verkauf mir ja, man kann. Der Herr war dick, das Madel slick, so den er alle fragt. What's your name? Er nimmt 2000 Cash, das Dirndl sagt. Ja, jetzt uns nehmen müssen, wir mal sind. Wir sagen sag lieber gleich, sagt uns den nächsten Präsidenten und wir sind left dabei. Und damit Amerika, wenn sie mal gar was für mein vermissen kann. Wonderful Wiener Schnitzel, ich gebe am 10. Kapone schön einfach auch. Yeah, that's really great, was ich eh, das macht 100. Na, Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.